Guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Wir sind heute in den Psalmen und heute schauen wir in den Psalm 101 rein. Und wer gedacht hat, die Psalmen sind so leichte Kost, man könnte einfach so auf die Schnelle in der Urlaubszeit einfach mal so reinschauen. Ich glaube, der hat geirrt. Also die Psalmen finde ich schon sehr tiefgründig und total spannend manchmal. Und bevor wir uns dem Psalm 101 widmen, würde ich gerne beten. Gott und Vater, wir sind heute hier versammelt. Wir wollen dein Wort reinschauen. Wir wollen schauen, was du in deinem Wort geschrieben hast, in dem Psalm 101, und bitten dich um Segen für heute. Ich bitte, Herr, dass du mich segnest. Ich bitte, Herr, dass du durch diesen Psalm uns was lehrst und uns zeigst, deine Herrlichkeit. Und bitte segne uns heute. Amen. Ich habe heute eine Präsentation mitgebracht, die kann jetzt gestartet werden. Beim Recherchieren des Psalms 101 musste ich an die Bundestagswahl denken. Der gewählte Kanzler muss ja vor seinem Amtsantritt ein Amtseid leisten. Und bevor er sein Amt antritt, muss er Folgendes schwören. Das habe ich mitgebracht. Dieses Amtseid ist im Grundgesetzbuch verankert unter dem Artikel 56. Und dort muss der neue Bundeskanzler Folgendes schwören. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes Gottes widmen, seinen Nutzen mehre, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfülle und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe, der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. Und dann bin ich auf einen Artikel von Spiegel gestoßen, und dort hat Spiegel vor einer längeren Zeit einen Artikel geschrieben mit der Überschrift »Schröder will keine Hilfe von oben«. Gerhard Schröder macht es lieber alleine bei seiner Vereidigung, verzichtet der alte und neue Bundeskanzler, wie schon 1998, auf die Formel »So wahr mir Gott helfe«. Auch 5 seiner 13 Minister verzichten auf himmlischen Beistand. Es gab halt eine Diskussion meistens unter den Konservativen, und der Gerhard Schröder war der erste Kanzler, der es nie für nötig gehalten hatte, den Satz zu sagen, so wahr mir Gott helfe. Aber wie auch immer, ich denke, wenn ein Bundeskanzler gewählt wird und der an Gott nicht glaubt und zu Gott überhaupt keinen Bezug hat, dann macht es ja auch keinen Sinn, diesen Satz zu sagen, weil das sowieso eine Heuchelei wäre. Dieser Psalm 101 ist, würde ich sagen, ähnlich wie ein Amtseid, es ist ein Amtsversprechen, es ist eine Regierungserklärung. Und dieser Verfasser des Psalms weiß ganz genau, in welcher Abhängigkeit er vor Gott steht. Und das bringt er auch hier in diesem Psalm zum Ausdruck. Lass uns diesen Psalm einmal lesen. Psalm 101. Ein Psalm Davids. Von Gnade und Recht will ich singen, dir, Herr, will ich spielen. Ich will Acht haben auf den vollkommenen Weg, wann wirst du zu mir kommen? Ich will mit lauterem Herzen wandeln im Inneren meines Hauses. Ich will nichts Schändliches vor meinen Augen stellen, das Tun der Abtrünnigen hasse ich. Es soll mir nicht anhaften. Ein verkehrtes Herz soll von mir weichen, von Bösem will ich nichts wissen. Weiter, Vers 5. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich vertilgen. Wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden. Ich achte auf die Treuen im Land, sie sollen bei mir wohnen. Wer auf unsträflichem Weg wandelt, der soll mir dienen. In meinem Haus soll keiner wohnen, der Betrug verübt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen. Jeden Morgen will ich alle Gottlosen im Land vertilgen, um aus der Stadt des Herrn alle auszurotten, die Böses tun. Genau, und bevor ich jetzt auf diese einzelnen Verse näher eingehe, möchte ich einen kleinen Überblick geben über diesen Psalm. Erstens will ich über Autor, Textart und die Gliederung einiges sagen. Wir sehen hier in diesem Psalm eigentlich ganz deutlich, dass David der Verfasser ist des Psalms in Vers 1, ein Psalm Davids. Und über die Textart lesen wir auch in Vers 1. Das ist ein Lied, wird musikalisch begleitet. Und außerdem, was noch zu der Textart zu sagen ist, wie ich schon anfangs gesagt habe, der Psalm ist quasi so wie eine Regierungserklärung oder ein Amtsversprechen von David. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass der Psalm so aufgebaut ist, dass die erste Hälfte des Psalms, dort redet David sehr oft von ich will, ich will, ich will. Und da geht es meistens um sein persönliches Leben, wie er sich das Leben vorstellt als König. Und in der zweiten Hälfte, da drückt David die Verpflichtung gegenüber den Menschen, die in seinem Reich leben, dem Volk Israel nämlich. Und genau, der Kontext des Psalms, eigentlich müsste man sagen, die Psalmen sind eigentlich so eigenständig für sich, die sind abgeschlossen, stehen in keinem direkten Kontext, aber eines ist mir doch aufgefallen, bei diesem Psalm, der Psalm 99. Der Psalm drückt, oder der Psalm beschreibt Gott als den König. Und dieser Gott, dieser König herrscht über alle Völker. Und der Psalm 99 beschreibt Gott als denjenigen, der regiert über alle Menschen. Und er allein ist es würdig, angebetet zu werden. Er ist es würdig, weil er gerecht regiert und er heilig ist. Und David, und im Psalm weiter, jetzt im Psalm 101, ist David derjenige, der König ist und der regiert, und er regiert über das Volk Israel. Und hier scheint mir so, dass David auf den König der Könige schaut und von dem König lernen will, wie er das Volk Israel regieren soll. Das ist mir aufgefallen, und als nächstes möchte ich über den historischen Hintergrund zu sprechen kommen. In diesem Psalm finden wir keinen direkten Bezug zu einer historischen Geschichte, aber eine Sache ist mir auch dort aufgefallen, und zwar, wenn David diesen Psalm geschrieben hat, als er zum König eingesetzt wurde, dann müssten wir Samuel, 2. Samuel 5 lesen. 2. Samuel 5, Vers 1 bis 3. Und alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron und sprachen: Siehe, Wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher, als Saul noch König über uns war, warst du es, der Israel aus- und einführte. Und der Herr hat zu dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden. Du sollst Fürst sein über Israel. Und alle Ältesten Israels kamen zu dem König nach Hebron. Und der König David machte mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn. Und sie salbten David zum König über Israel. Meine Vermutung ist eben, dass David in diesem Moment diesen Psalm geschrieben hat, als er zum König eingesetzt wurde. Und das betone ich nochmal ganz ausdrücklich, dass es eine Vermutung ist. Die Bundeslade spielt hier auch eine relativ wichtige Rolle. Als David zum König gesalbt wurde, also zum König über ganz Israel, lesen wir, dass David seine Soldaten nimmt und nach Jerusalem einmarschieren. Und dort werden die Jebusiter von David besiegt. Und damit hat David diese Stadt, die Stadt Jerusalem, zu der Hauptstadt Israels gemacht. Aber in diesem Moment, als David jetzt König geworden ist und die Stadt erobert hat, die Stadt hat er nachher die Stadt Davids benannt, war die Bundeslade noch nicht in der Hauptstadt. Und hier vermute ich, dass David, also hier sehe ich eine Verbindung zu dem Psalm 101, Vers 2. Dort sagt David, wann wirst du zu mir kommen? Ja, und ich vermute, dass da diese Verbindung ist, dass David an dieser Stelle, wo er diesen Psalm schreibt, und hier sagt er, wann wirst du zu mir kommen? Dann meint er möglicherweise die Bundeslade. Er sehnt sich danach, dass die Bundeslade nach Jerusalem kommt. Und die Bundeslade, wissen wir, für Israel war ein sehr wichtiges Zeichen der Gegenwart Gottes. Genau, also die Bundeslade möchte zu den einzelnen Versen nochmal jetzt eingehen, vielleicht etwas konkreter. David schreibt hier in dem ersten Vers, von Gnade und Recht will ich singen, dir Herr will ich spielen. David besingt hier Gnade und Recht. Und diese Wortkombination ist eigentlich, ich würde sagen, etwas außergewöhnlich, weil Gnade und Recht würden wir vielleicht sogar als Gegensätze betrachten. Aber David hat sowohl Gnade als auch Recht erfahren in seinem Leben. Gott war zu David gnädig, nicht selten. Und Gott war aber zu David auch gerecht, als David gesündigt hatte und eine Strafe bekommen hat. Also David hat das Süße und das Bittere erfahren und deswegen singt er von Gnade und Recht. Ja, etliche Menschen wissen nicht genau, sollen sie Gott danken für die vielen Segnungen, die sie erlebt haben, oder sollen die doch lieber Gott danken für die schweren Zeiten, in denen Gott sie gelehrt hat und sie unterrichtet hatte. Und viele Menschen entscheiden sich für beides. Sie danken Gott für die guten Zeiten, aber auch für die schlechten Zeiten, da wo Gott sie belehrt und sie unterwiesen hat. Also Gnade und Recht passen sehr wohl gut zusammen. Und schließlich ist Gott derjenige, der selber diese Eigenschaften besitzt, Gnade und Recht. Gott ist gnädig und im selben Moment ist er auch gerecht, heilig und fordert das Recht. Und als regierender König möchte David so sein wie Gott. Er möchte im Land für Recht und Ordnung sorgen, aber David möchte auch auf der anderen Seite Güte und Liebe verbreiten. Und das findet er in perfekter Form bei Gott. Also dieser Psalm ist tatsächlich an Gott gewidmet. Er sagt, ich will Gott singen. Und wir lesen Vers 2. Ich will Acht haben auf den vollkommenen Weg. Wann wirst du zu mir kommen? Ich will mit lauterem Herzen wandeln im Inneren meines Hauses. Ja, die Frage ist, was ist der vollkommene Weg? Und ich denke, dass David hier meint das Leben mit Gott. Also der vollkommene Weg ist das Leben in seinem Gesetz. Der vollkommene Weg, das ist die Gemeinschaft mit Gott. Und David möchte selber, er will das Leben mit Gott leben. Und das ja, beschreibt er in seiner Regierungserklärung. Und damit sagt er, ich trage die Verantwortung für mein Leben, aber auch für das Leben des Volkes. Und ich möchte, dass ich, aber auch, dass mein Volk mit Gott leben. Dass ich nicht vom Weg abweiche, sondern dass ich bei Gott bleibe. Natürlich weiß David, dass er irgendwann an seine Grenzen stoßt, dass er als König überfordert sein wird und deswegen wendet er sich an Gott und sagt und drückt hier die Abhängigkeit von Gott aus. Er sagt, wann wirst du zu mir kommen? Und wie ich schon vorhin gesagt habe, vermute ich, dass hier dieser Zusammenhang zu der Bundeslade ist. David wird König in Israel, aber die Bundeslade ist noch nicht da und deswegen sehnt er sich danach, dass die Bundeslade wieder in die Hauptstadt kommt, damit sie dort in der Hauptstadt zusammen mit dem ganzen Volk Gott anbeten, Gott einen Gottesdienst führen. Und hier drückt David mit diesem Satz, wann wirst du zu mir kommen, einfach seine Abhängigkeit von Gott. Er wünscht sich, dass Gott ihm hilft, dass Gott bei ihm ist. Und wenn David sagt, ich will mit lauterem Herzen wandeln, dann hat das nichts mit der Lautstärke zu tun, sondern das hat mit der Aufrichtigkeit zu tun. David sagt, ich will aufrichtig leben. Aufrichtig, ich will tadellos leben, vor allen Dingen in meinem Haus, also in meinem Königreich. Meine Diener, meine Mitarbeiter, meine Familie sollen erleben, dass ich aufrichtig bin. War David aufrichtig immer? Nein, David war nicht aufrichtig, aber aus der Geschichte wissen wir, dass David nicht immer aufrichtig war, nicht tadellos gelebt hat. Trotzdem finde ich interessant, dass Gott ihm ein Zeugnis gibt. Also am Ende seiner Regierungszeit, seiner Amtszeit, die 40 Jahre gedauert hat, gibt Gott David ein Zeugnis. In 1. Könige 9, Vers 4, das hat mich selbst überrascht, dort sagt Gott, David ist schon alt, also er ist schon abgetreten, aber an seiner Stelle ist jetzt sein Sohn Salomo König und Gott spricht zu Salomo. 1. Könige 9, 4. Und was dich betrifft, wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, mit lauterem Herzen und aufrichtig, und du alles tust, was ich dir geboten habe und meine Satzungen und mein Recht befolgst und so weiter. Tatsächlich gibt Gott David am Ende seiner Regierung dieses Zeugnis. Er war aufrichtig und er war, wie es hier heißt, ein Mann mit einem lauteren Herzen. Vers 3 und 4 finde ich auch spannend, weil dort sagt David etwas ganz Entschlossenes. Ich will nichts Schändliches vor meinen Augen stellen. Das Tun der Abtrünnigen hasse ich. Es soll mir nicht anhaften. Ein verkehrtes Herz soll von mir weichen. Vom Bösen will ich nichts wissen. Also David lehnt hier kategorisch das Böse und die Sünde ab. Und er will mit der Sünde nichts zu tun haben. Und ich finde, ich sehe hier eine absolut radikale Haltung der Sünde gegenüber. Er sagt, ich hasse, wenn Menschen, die Gott gegen Gott rebellieren, Böses tun. Also die Abtrünnigen, das sind die, gegen Gott rebellieren. Und David stellt sich entschieden dagegen. Und ich glaube, diese radikale Haltung der Sünde gegenüber fehlt uns manchmal. Und Jesus selbst hat einmal auch darüber gesprochen, wie wir die Sünde begegnen sollen, wie wir mit der Sünde umgehen sollen. Und das ist auch für viele eigentlich schockierend, was Jesus da sagt, aber ich lese das mal vor. In Matthäus 18, Vers 8 bis 9, Matthäus 18, 8 und 9, wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich zum Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du mit zwei Augen hast in das höllische Feuer geworfen wirst. Hier macht Jesus deutlich, wie radikal wir zur Sünde stehen sollten. Und David sagt weiter, ein verkehrtes Herz soll von mir weichen. Und ich glaube, dass die Dinge, die unserem Auge gut gefallen, die Dinge, das landet meistens ins Herz. Und deswegen sagt David, ein verkehrtes Herz soll von mir weichen. Ich will damit nichts zu tun haben. Also kurz zusammengefasst, David verspricht hier Gott, was er in seinem Leben alles machen möchte. Erstens, er möchte auf dem Glaubensweg bleiben. Er möchte dafür sorgen, dass er in seinem Gesetz wandelt und als König mit Gott lebt. Zweitens, David will hier aufrichtig und tadellos leben als König in seinem Königreich. Und drittens, er möchte Sünde und das Böse hassen und es bekämpfen. Ja, wie ich schon vorhin sagte, wissen wir aber von David über sein Leben, dass er nicht aufrichtig war. Wir wissen ja aus der Geschichte, dass er in Ehebruch gelebt hat, dass er ermordet hat und viele andere Sünden, die vielleicht die Bibel hier nicht erwähnt. Und wir stellen uns dann die Frage, ja, wie passt das miteinander, wie passt das zusammen? Also auf der einen Seite sagt er, ich will das halten, ich will konsequent sein, ich will aufrichtig sein, ich will integer sein. Und auf der anderen Seite, wenn man später sein Leben anschaut, stellen wir fest, dass an einigen Stellen ist ihm das nicht gelungen. Und ich glaube, sind wir nicht auch oft in diesem Dilemma? Wir nehmen uns auch verschiedene Dinge vor zu tun oder beziehungsweise gewisse Sachen, Sünden nicht zu tun und stellen fest, vielleicht schon am nächsten Tag, ich habe versagt, ich war wieder zornig oder ich habe Eifersucht gehabt oder keine Ahnung. Stellen immer wieder fest, wir scheitern. Und genau an dieser Stelle, in diesem Fall kann uns eines helfen. Das ist das Evangelium. Das Evangelium gibt uns für diesen Fall, sag ich mal, eine Lösung. Wenn ich mir bewusst mache, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, für meine Sünden, obwohl ich das verdient habe, dann macht mich das demütig. Und ich gehe im Gebet zu Gott und ich bitte Gott um Vergebung für meine Schuld, meine Sünden, und Gott ist gnädig und vergibt. Und genau das zeichnet auch David aus. David hat niemals seine Sünden gerechtfertigt oder verteidigt. Er hat nie Ausreden gesucht. David war einsichtig. Da an der Stelle, wo er gesündigt hatte, da hatte er auch Buße getan und er hat Vergebung bekommen. Und deswegen konnte Gott von David sagen, er war aufrichtig. Gott konnte über David sagen, sogar, das war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und David war für alle Könige weiter, die gelebt haben, der Maßstab. Wir lesen auch, oder David hatte einige Bußpsalmen geschrieben, in denen er vor Gott an Gott sich wendet und bei Gott um Vergebung bittet. Und so ist zum Beispiel der Psalm 25. Das ist ein Bußpsalm von David. Und dort schreibt er in Vers 7 zum Beispiel: Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend und an meine Übertretungen. Gedenke aber an mich nach deiner Gnade. Um deiner Güte willen, o Herr. Dann Vers 11. Um deines Namens willen, o Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Vers 18. Sieh an mein Elend und mein Leid und vergib mir alle meine Sünden. Also nochmal, David war kein perfekter Mann, er war nicht tadellos und auch nicht immer aufrichtig. Und dennoch sehen wir, dass David immer Buße gefunden hat und Vergebung gefunden hat bei Gott. Und deswegen gibt Gott ihm das Zeugnis, dass er tadellos war. Okay, wir kommen zum 5. Vers und da drückt David sozusagen seine Verpflichtung gegenüber dem Volk Israel aus, beziehungsweise was er als König in seiner Regierungszeit vorhat. Und er schreibt dort Vers 5, wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich vertilgen. Wer stolze Augen und hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden. Das Wort verleumden ist uns eigentlich weniger bekannt, vielleicht. Also, aber ich möchte gerne hier die Bedeutung des Wortes vorlesen. Verleumden bedeutet, hinter dem Rücken des anderen Schlechtes oder Unwahres über ihn reden, sodass dieser sich nicht wehren und verantworten kann. Die Verleumdung trifft den Nächsten immer an der Wurzel seiner Existenz und steht in 3. Mose neben dem Totschlag. Und David möchte die Menschen, die verleumden, hart ins Gericht nehmen. Und die Bibel verurteilt dieses Verleumden, über jemand reden, etwas Unwahres redet, aufs Schärfste. Und David sagt, ich will diese Menschen vertilgen. Ich denke, dass er nicht gemeint hat, diese Menschen werde ich umbringen, aber er meint hier wahrscheinlich, ich werde diese Menschen dafür sorgen, dass diese Menschen nie wieder jemand verleumden. Und David nimmt das hier ernst. Er sagt, als König möchte ich das durchsetzen. Stolze Augen und hochmütiges Herz beschreibt hier die Bibel eigentlich einen sehr arroganten Menschen, jemand, der von sich sehr viel hält, von dem anderen Menschen aber nichts hält. Und auch hier sagt David, solche Menschen werde ich in meinem Reich nicht dulden. Vers 6, ich achte auf die Treuen im Land. Sie sollen bei mir wohnen. Wer auf unsträflichen Weg wandelt, der soll mir dienen. Vers 7, in meinem Haus soll keiner wohnen, der Betrug verübt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen. Auch hier zeigt David quasi so die Qualifikation eines Menschen, der in seinem Königreich leben darf. Also das sind die treuen Menschen. Die Treuen, auf die David sich verlassen kann, die sollen ihm dienen und die möchte er in seinem Reich fördern. Ich habe mir vorgestellt, würde David jetzt zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch einführen und würde er Mitarbeiter suchen, dann wäre das ein sehr wichtiges Kriterium für ihn, ob dieser Mensch die Wahrheit redet, ob er ehrlich ist, ob er betrügt oder nicht. Und das sind Davids Kriterien für sein Königreich. Und er sagt hier, wer in seinem Königreich dienen darf und wer nicht. Im Vers 8, jeden Morgen will ich alle Gottlosen im Land vertilgen, um aus der Stadt des Herrn alle auszurotten, die Böses tun. Auch das, finde ich, klingt sehr radikal. Das klingt aber sehr danach, dass David im Land Israel eine gewisse Reform durchführen will. Er möchte alles Böse aus dem Land vertilgen. Er möchte alle Menschen, die gottlos leben, die Böses tun, verurteilen und aus der Stadt weisen, möglicherweise. Ja, ich fasse das auch nochmal kurz zusammen. David hat sich vorgenommen, als König, als regierender König über Israel, das Verleugnen, den Hochmut und Betrug im Land zu bekämpfen. Und er möchte alle Gottlosen aus dem Land und alle Böse, die Böses tun, ausrotten. Ich denke, wir könnten auch hier einiges für uns, einiges lernen. Ich habe da so dran gedacht, dass in gewisser Weise tragen wir alle Verantwortung füreinander. Und wenn ich merke, dass irgendjemand über einen anderen Falsches redet, jemand anderen verleumdet, dann bin ich verpflichtet, diese Person zu stoppen und sie zu ermahnen. Diese Verantwortung haben wir alle miteinander. Ich denke auch generell müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie gehen wir mit solchen Menschen um, wenn jemand den anderen betrogen hat? Wie gehen wir mit solchen Menschen um, die Unwahrheit sagen? Und auf jeden Fall denke ich, wir tragen alle eine gewisse Verantwortung dafür, damit das Böse nicht sich ausweitet, sondern dass in unserer Umgebung Gnade und Recht herrscht. Amen.